Und wenn das rote Licht angeht, und das rote Licht ist angegangen, dann müssen wir hier ganz einfach auf Sendung sein. Wir, das heißt in dem Falle ich, der Konrad, und auf der anderen Seite sitzt
Niklas,
Pascal,
Esther,
Chiara
und ihr seid von der Capriole. Zuerst mal die Frage, was ist denn überhaupt die Capriole für diejenigen, die es hier in Freiburg noch nicht wissen? Vielleicht Pascal.
Also Capriole ist eine freie, demokratische Schule. Also, dass die Kinder selber Regeln bestimmen können und auch selber entscheiden können, in was für Angebote sie gehen wollen oder selber Projekte starten wollen oder so.
Esther, kannst du was ergänzen?
Ja, also wir haben Grund- und Hauptschule, ja, aber eigentlich war das schon gut so.
Tja, da bleibt für dich nicht mehr viel übrig.
Nee.
Niklas, bleibt für dich noch was übrig?
Ja, also Pascal hat die wichtigsten Sachen schon gesagt, finde ich. Also die Kinder haben die ganze Zeit des Tages selber die Kontrolle über ihre Handlungen, was sie machen. Die bestimmen die ganze Zeit selber, was sie machen wollen. Und wir haben eine Schulversammlung, die sich jede Woche trifft, in der jede Person eine Stimme hat. Also jedes Kind, egal wie alt es ist, hat genau die gleichwertige Stimme wie ein Erwachsener. Und in dieser Schulversammlung werden alle Regeln des Schulalltags zusammen diskutiert und auch beschlossen. Und das heißt, die Kinder sind an der Macht an der Schule sozusagen. Und das funktioniert extrem gut seit über 10 Jahren mindestens. Genehmigt.
Ja, Demokratie hat was Schönes an sich. Ihr seid zumindest hier, das heißt, ihr eingeladen worden, weil am 29. Januar, das heißt am Samstag, jetzt in dieser Woche, gibt es bei euch den Tag der offenen Tür. Da kann euch jeder erleben, das heißt, man kann hingehen zu euch zwischen 14 und 17 Uhr, um zu erleben, ganz einfach, was ihr in der Capriole so macht. Vorhin wurde bereits gesagt, ihr seid eigentlich eine Grund- und Hauptschule. Das heißt, so eine Art Werksrealschule oder sowas ähnliches, jetzt, wie sich das heute nennt, weil man will ja schließlich nicht mehr in der Hauptschule sein, sondern in der Werksrealschule. Aber warum Hauptschule? Warum seid ihr in die Hauptschule gegangen, beziehungsweise habt diesen Zweig Hauptschule gewählt?
Das ist eigentlich mehr ein genehmigungsbürokratischer Vorgang sozusagen. Also um als Schule überhaupt genehmigt zu werden, hat uns das Schulamt zuerst genehmigt, dass wir als Hauptschule existieren dürfen. Und dann durften wir, nachdem wir bewiesen haben, dass das gut klappt, durften wir eben den 10. Jahrgang aufstocken und sind eine Werkrealschule. Ich selber komme aus Hamburg, da gibt es eine Werkrealschule gar nicht. Das ist einfach so, wie das hier in Baden-Württemberg, in Freiburg genehmigt wird. Ich würde sagen, wir sind vom Charakter her eher eine Gesamtschule, weil die Kinder, die bei uns zur Schule kommen, die sind da ja nicht hingekommen, weil sie vorher in der Schule dahin ausgelesen wurden sozusagen nach Leistung, sondern weil sich die Kinder oder die Familien entschieden haben, wir wollen eine Schule, wo die Kinder so frei lernen können. Und da kommen alle möglichen Biografien dann bei raus, alle möglichen Abschlüsse. Einige machen nur den Hauptschulabschluss, einige machen nur den Realschulabschluss, einige machen nur das Abitur, einige machen gar keinen Abschluss. Das ist ganz unterschiedlich.
Jetzt hast du vorhin was Nettes gesagt, das heißt, die Kinder entscheiden, ob sie zu euch kommen oder die Eltern entscheiden. Wie sieht es denn aus? Wie kommen denn die Kinder hier zur Schule? Vielleicht fange ich mal hier an mit der Chiara. Wieso gehst du auf diese Schule? Haben dich deine Eltern dahin geschickt und gesagt, Chiara, du musst ein bisschen Demokratie lernen, du gehst jetzt sofort auf die Schule, aber marsch, marsch. Oder hast du gesagt, du, ich habe eine Freundin, die ist da auf so einer tollen Schule und da möchte ich auch hin? Wie ist denn das bei dir gewesen? Wie bist denn du auf diese Schule gekommen?
Also, ich bin halt gleich vom Kindergarten dahin gegangen, deshalb weiß ich es nicht mehr so genau, aber eigentlich meine Schwester war da und dann haben halt meine Eltern gesagt, dass ich da doch auch hingehen kann. Und dann war das so.
Esther?
Also bei mir, also ich weiß nicht genau.
Ist auch schon ziemlich lange her.
Ja.
Wie war das bei Leon? War der von vornherein auch?
Nee, der war auf der Reinhard-Schneider-Schule, und also mein großer Bruder. Mhm. Und dann haben wir geguckt, ob da Plätze frei sind. Und weil die wollten mich gerne dort haben. Und dann haben sie gedacht, wenn der Leon jetzt aber immer nachmittags nach Hause kommt, ganz viele Hausaufgaben aufhat und ich einfach spielen gehe und immer so, dann wollten sie den Leon auch dorthin schicken. Und da konnte man eben nach der zweiten Klasse wechseln. Und wir sind dann zusammen, also er in die dritte und ich in die erste Klasse gekommen. Oder?
Also ganz praktische Gründe irgendwie. Pascal, wie war es denn bei dir?
Also auf meiner alten Schule war ich einfach unterfordert. Das war auch nicht demokratisch, aber frei Konzept. Und da war ich unterfordert und dann wollten wir wechseln. Und dann haben wir uns die Capriola angeguckt und die hat uns dann zugesagt. Und dann bin ich vor einem Jahr da auf die Capriola gekommen.
Ja. Und jetzt kann ich natürlich den Witz bringen. Ja, ich will nicht zur Schule, ich will nicht zur Schule gehen. Und dann sagt die Mutter ganz einfach, aber Niklas, du bist doch der Direktor und du musst zur Schule gehen, das geht doch einfach nicht. Und deshalb hier, wie bist denn du, Niklas, zur Schule gekommen? Du bist nicht der Direktor, aber wie bist du zur Schule gekommen?
Also ich bin verbeamtet und bin beurlaubt in den Privatschuldienst unter Verzicht auf alle Bezüge, wie das offiziell heißt. Ich habe früher in Hamburg an der Gesamtschule gearbeitet und davor an der Förderschule und an der Grundschule in der Integration. Und mich hat immer sehr frustriert, wie eng das Korsett ist, was man in der staatlichen Schule hat, wirklich um Veränderungen zu machen. Und ich hatte Lust, mal auszuprobieren oder selber mitzuerleben, ob das eigentlich wirklich geht, Schule so frei zu gestalten. Und deswegen habe ich die Chance ergriffen, als ich wusste, da werden Lehrer gesucht zum Aufbau der Sekundarstufe an der Capriole, und bin dann von Hamburg nach Freiburg gezogen und dort an die Capriole hingewechselt. Also ich habe mich schon lange im Studium mit Lerntheorie und auch Schulkritik beschäftigt. Und mir war klar, dass ich gerne was verändern will und was verbessern möchte, sozusagen im Schulwesen. Und das ist eine Möglichkeit, daran mitzuarbeiten und einen Beweis zu erbringen oder zu leben, wie anders Schule auch möglich ist. Und das dann vielleicht wieder ins Gespräch zu bringen, was wir ja mit so einer Radiosendung tun, und Leuten Anregungen zu geben, hey, guckt euch das an, Schule kann ganz toll sein, das werdet ihr wahrscheinlich auch bestätigen, und ja, genau, jetzt, da bin ich jetzt sehr zufrieden.
Jetzt hast du ja dir irgendwelche Vorstellungen gemacht, bevor du gekommen bist, wie das so laufen könnte. Mhm. Was von deinen Vorstellungen hat sich da verwirklicht, beziehungsweise wo bist du ein bisschen enttäuscht oder wo bist du sogar in deinen Vorstellungen übertroffen worden? Wie war denn hier die Fantasie und die Realität?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich jetzt auch schon 7 Jahre mit dabei bin. Also deswegen muss ich mal zurückgucken, wie die Anfänge gewesen sind. Ich glaube, erstmal sind meine Erwartungen immer weiter bei weitem übertroffen worden. Da haben sich ganz neue Welten aufgetan und vieles ist möglich an der Schule, von dem hätte ich vorher überhaupt nicht gedacht, dass das geht. Das ist auch die Erfahrung, die wir immer mit Leuten machen, die für ein Praktikum oder sowas von außen zu uns hinkommen oder die mal hospitieren kommen, dass die eigentlich immer staunen und sich das gar nicht vorstellen können, dass man Kindern zutrauen kann und Jugendlichen zutrauen kann, ganz in Eigenregie zu lernen und dass die ganz viel lernen und so weiter.
Mach vielleicht mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich meine, du sagst immer, man traut den Kindern was zu, aber mal ein ganz praktisches Beispiel.
Inwiefern, wie das abläuft in der Schule? Oder?
Ja, oder das heißt, wo fallen denn den Praktikanten, auf gut Deutsch gesagt, die Klappen runter, wenn die irgendwas mitkriegen? Wo haben sie da ihre Probleme gehabt?
Ja, also wenn zum Beispiel Kinder den ganzen Vormittag draußen Fußball spielen, zum Beispiel, dann werden Menschen nervös und sagen, was ist denn da los? Die spielen den ganzen Tag Fußball, lernen die denn überhaupt was? Und dann muss man mit der Zeit verstehen, erstens lernt man beim Fußball spielen eine ganze Menge, da wird ganz viel. Also ich bin nicht so der Fußballer, aber da können vielleicht andere Leute mehr drüber erzählen. Aber nur um meinen Punkt zu Ende zu bringen. Bei uns ist das Lernen komplett anders organisiert. Wir haben nicht die Notwendigkeit, zu jedem Zeitpunkt, sag ich mal, im Schnitt 30 Kinder in einen Raum zu setzen und zu sagen, so, jetzt macht ihr alle Mathematik. Und dabei dann damit konfrontiert zu sein, dass mindestens die Hälfte wahrscheinlich mit ihren Gedanken ganz woanders ist. Dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen an der Kapriole sich ganz freiwillig den Dingen zuwenden können, sind sie eigentlich auch immer ziemlich konzentriert bei der Sache, die sie dann gerade machen. Das heißt, wenn sie sich dann mit Mathematik oder Schreiben oder Kunst oder Theater beschäftigen, dann sind sie voll dabei, weil sie jetzt gerade Lust haben, das zu tun. Und deswegen lernen sie dann sehr effektiv und deswegen kommt man auch mit viel weniger Zeit aus, um Sachen sich anzueignen. Und das zu begreifen, dafür braucht es oft eine Zeit. Da wird man nervös, wenn man 2 Tage mitkriegt und weiß, der hat jetzt 2 Tage lang Fußball gespielt draußen zum Beispiel.
Naja, da muss er irgendwann mit dem Lernen anfangen. Soviel zumindest zur Theorie oder zur praktischen Theorie. Wenden wir uns jetzt ganz einfach mal den Praktikern zu. Das heißt Pascal, Esther und Chiara. Und wie empfindet ihr denn das Ganze hier? Das heißt, wenn ihr Fußball spielen könnt, nochmals Fußball spielen könnt und dann hier lernen dürft oder müsst. Wie entscheidet ihr das Ganze? Wie läuft es bei euch ab?
Also bei mir ist es zum Beispiel so, halt, wenn ich jetzt zum Beispiel 6 Jahre Fußball spiele oder Fußball gespielt hätte, dann würde es ja auch irgendwann dann so sein, dass ich dann auch das Bedürfnis danach habe, was zu lernen. Weil ich zum Beispiel nicht lesen kann, meine Freunde können lesen und ich will die tollen Bücher lesen können. Und meine Freunde können alle lesen und dann muss ich irgendwann dann auch lesen lernen.
Ja, also ich ich gucke jeden Morgen auf den Stundenplan und wenn ich worauf Lust habe, dann gehe ich hin und sonst überlege ich mir irgendwas anderes, was ich machen kann. Also
ich gucke auch auf den Stundenplan und dann mache ich mir meistens jede Zeit, gucke ich halt, das mag ich machen und das mag ich auch machen und dann gucke ich halt, ob ich es auch wirklich mache. Und wenn ich es halt nicht mache, dann mache ich halt, ich spiele dann auch manchmal irgendwas, verstecke ich oder sowas. Aber ich gehe schon meistens dorthin, wenn ich dahin will. So.
Das klingt recht frei. Jetzt aber mal so ganz ehrlich, ich meine, ihr habt auch ein demokratisches Forum, ein Plenum, da werden Sachen beschlossen, da beschließt ihr vor allen Dingen, jeder hat eine Stimme, jeder ist irgendwie gleichberechtigt. Aber haben die Kinder, das heißt die Schüler und Schülerinnen, schon mal was beschlossen, wo die Älteren dann versucht haben, ich meine damit die Lehrer oder die Lernbetreuenden, hier zu sagen, nee, das geht doch nicht. Das heißt, Demokratie hat ja immer das Schöne, dass sozusagen diejenigen, die da beschließen, ja schließlich auch die Suppe auslöffeln müssen, die sie sich da selber eingebrockt haben. Aber kam sowas schon mal vor?
Das weiß ich nicht.
Ich weiß jetzt auch nicht.
Ich glaube, ich auch nicht. Aber meistens machen halt die Kinder, die machen halt die Idee und dann denken sich halt, die Erwachsenen könnte auch gut sein. Ja. Deshalb kommt das, glaube ich, meistens nicht vor.
Wenn da zum Beispiel jetzt da, sagen wir mal, 40 Schüler sind und 5 Lehrer, dann ist es relativ wahrscheinlich, wenn dann halt dann abgestimmt wird und was die Lehrer dagegen sind und die Schüler dafür, dass es dann halt sich auf die Seite wendet für die Schüler, weil es halt 40 gegen 5 steht.
Okay.
Wir haben eigentlich selten die Situation, dass sich die verschiedenen Meinungen so zwischen Schülerschaft und Lehrern aufteilt. Das ist eigentlich meistens eher quer durch die Bank, dass einige von den Erwachsenen sagen, ich finde das so, die anderen Erwachsenen sagen, die finden das so und bei den Schülern ist das auch so aufgeteilt. Also wir haben diese Trennung nicht so stark oder diese Gegnerschaft, wie man das vielleicht von der Regelschule eher gewohnt sein könnte. Das ist in der Schulversammlung nicht so vorhanden. Wir streiten uns da oft. Also das ist jetzt nicht immer schön Eidetai, wir sind alle einer Meinung und so weiter, aber eben die Streitigkeiten sind eher ziemlich gemischt.
Ja, seid ihr eine besondere Schule? Gehen auf die Schule auch besondere Menschen beziehungsweise werden hier besondere Schichten hingeschickt? Ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, dass ja, Akademiker hingehen und eher so sagen, okay, mein Kind kann auf eine demokratische Schule gehen, weil ich bin ja so ein bisschen frei, während die Arbeiterkinder ja eher nicht auf so eine Schule geschickt werden. Und wiederum andere Leute sagen, das geht ja nicht, mein Kind muss gleich aufs Gymnasium, weil auf so einer Hauptschule, da wird aus meinem Kind nichts. Hm. Wer kommt denn auf den Gedanken, zu eurer Schule zu gehen?
Das ist eben das Stichwort. Man muss leider auf den Gedanken kommen, die Kapriole zu suchen natürlich. Wir sind nicht der Normalfall. Wir versuchen eben so gut wir können, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wir sind definitiv keine Schule von kinderreicher Eltern. Also wir haben ein sehr tolles Prinzip, sozusagen die Schule zu finanzieren. Kann ich gleich noch was dazu erzählen. Aber also die Elternschaft ist nicht am Geldbeutel orientiert, definitiv nicht. Wir haben viele Eltern, die auf Sozialhilfeniveau auf jeden Fall leben und deren Kinder auch an die Kapriole können. Nicht nur einzelne Feigenblätter, Ausnahmen sozusagen, sondern wirklich sehr viele. Das ist mir sehr wichtig, aber trotzdem müssen diese Familien natürlich sich aktiv auf die Suche gemacht haben oder irgendwie von uns gehört haben, damit sie überhaupt auf die Idee kommen, sich die Kapriole mal anzugucken. Das ist leider noch so, solange solche Schulen nicht stärker bekannt sind. Und wir haben schon eine ganze Menge Kinder auch von Eltern, wo die Kinder zuerst auf eine normale Schule gegangen sind und da vielleicht nach 3-4 Jahren sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann eine Alternative gesucht haben und dann zu uns gekommen sind. Das heißt, es sind nicht von vornherein die Leute, die bildungspolitisch so informiert waren, dass sie ganz genau wussten, so eine Schule und keine andere, sondern einige haben auch etwas später zu uns gefunden. Ja, aber wir sind natürlich immer noch eine Schule, die man erst aktiv aufsuchen muss.
Okay, ich habe jetzt noch ein paar Fragen, aber zuerst mal gehe ich ganz autoritär hin und sage, Pascal, du verlässt jetzt sofort den Raum und gehst mal da drüben in den Schalter rein.
Hey, der folgt. Weil er die Musik macht.
Der folgt.
Ich glaube, weil er weiß, was er machen soll okay. oder will und er das in Ordnung findet. Kindergehorsam funktioniert sonst nicht besonders gut.
Okay, schön. Ja, und wie finanziert ihr euch dann? Seid ihr vor allen Dingen staatlich gefördert oder müssen die Eltern da auch ein bisschen was
ja, zuzahlen? Ja, die Eltern müssen was zuzahlen. Wir kriegen natürlich, Gott sei Dank, als genehmigte Schule auch staatliche Zuschüsse. Die orientieren sich eben an der Anzahl der Kinder, die bei uns zur Schule gehen und betragen ungefähr... Ich glaube, ich bin finanziell da nicht so wahnsinnig gut informiert. Ungefähr 65% dessen, was eine staatliche Schule pro Kind bekommt. Das heißt, die Eltern müssen was bezahlen, damit wir uns finanzieren können, damit wir Miete und Gehälter bezahlen können. Das läuft so, dass die Eltern, die im kommenden Schuljahr ein Kind auf der Schule haben, sich vor den Sommerferien treffen. Das Budget wird offengelegt. Alle geben ein anonymes Gebot ab, was sie zu zahlen fähig und bereit sind. Dann wird das ausgezählt, wird geguckt, wie viel fehlt. Dann wird gesagt, wer kann noch was drauflegen? Gibt es eine nächste anonyme Gebotsrunde? Und so weiter. Und das wiederholt sich ein paar Mal an einem Abend und eventuell an einem weiteren Abend 2 Wochen später, bis das Budget ungefähr gedeckt ist. Und so haben wir eine ziemlich große Bandbreite von dem, was die Eltern zahlen. Und die Eltern müssen aktiv mitarbeiten an der Schule, ein bestimmtes Stundenkontingent pro Jahr, damit wir eben einige Kosten sparen können sozusagen und die nicht übers Schulgeld umlegen müssen.
Okay, und aktiv mitarbeiten muss jetzt auch jeder Pascal, der jetzt gleich ein Lied ansagen kann, beziehungsweise absagen kann. Ich weiß jetzt nicht, was hier eben ja in der Technik drüben vorbereitet worden ist. Und dann können wir hören, was Pascal hier für uns spielen wird. Ja, wir sind immer noch bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz und hier sind immer noch Niklas und Esther und Chiara. Pascal ist drüben im Studio, das heißt die Kinder und ja ein Erwachsener von der Kapriole, freie Schule hier, freie demokratische Schule hier in Freiburg. Und ich interessiere mich da auch noch für ein paar andere Geschichten. Zum Beispiel ist jetzt hier auf meiner Lippe der Begriff Integration und Inklusion. Das sind ja zwei Begriffe, die heute ganz, ganz modern sind, beziehungsweise immer wieder im Munde geführt werden, wenn man so an Schule denkt, beziehungsweise moderne neue Schule machen will. Wie sieht es denn da bei euch aus?
Die Capriole arbeitet.
Vielleicht schon zuerst einmal den Begriff Integration in Inklusion bei euch ein bisschen erklären.
Ja, Integration bedeutet, dass Menschen mit besonderen Merkmalen in die Gruppe der scheinbar Normalen wieder integriert werden. Und deswegen ist das ein Begriff, der in der pädagogischen Diskussion irgendwann hinterfragt wurde und gesagt hat, eigentlich macht es doch Sinn, eine Schule oder überhaupt die Gesellschaft inklusiv zu gestalten. Das heißt, gar nicht erst Menschen zuerst auszusondern, um sie dann hinterher wieder zu integrieren. Das heißt, der Anspruch, eine Schule inklusiv zu gestalten, bedeutet, dass die Schule offen ist für jeden Menschen, jeden Schüler, der da hinkommt, und die Gegebenheiten, den Bedürfnissen dieses Menschen angepasst werden. Und das ist sozusagen das Ziel, an dem wir arbeiten. Das ist der Anspruch, den wir selber an die Schule haben, dass wir offen sein wollen für jedes Kind, was dorthin kommt und seine Familie, und versuchen wollen, mit denen zu gucken, wie das möglich ist, dass dieses Kind an der Schule sein kann und gut versorgt ist und so weiter. Und und das ist seit vielen Jahren Praxis. Eben früher hieß das Integration oder integrativ arbeiten. In Hamburg ist das schon, also dort, wo ich herkomme, ist das schon seit Jahrzehnten Schulkultur gewesen. Hier in Baden-Württemberg war das erstmal noch so, dass ich damit konfrontiert wurde, dass gesagt wird, also Integration, das ist was, das machen wir hier nicht sozusagen, oder das ist was ganz Besonderes. Das entwickelt sich jetzt auch stärker, dass das an mehr Schulen gemacht wird.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, können an eure Schule praktisch jeder kommen, der Lust dazu hat.
Ja.
Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, hier kämen jetzt 100 Kinder an, die zum Beispiel im Rollstuhl wären, ginge das auch, weil das wäre ziemlich einseitig. Oder 100 Kinder, die, sagen wir mal, blind sind, oder 100 Kinder, also ich rede immer von 100 Kindern, ja. Also irgendwie so eingenommen, das ist unwahrscheinlich.
Eben.
Aber dass man einfach von einer bestimmten Art und Weise von Kindern überrannt wird,
das ist eben unwahrscheinlich. Wir werden nicht überrannt sozusagen können deswegen damit relativ gelassen umgehen, dass wir sagen, die Menschen, die sich wirklich ernsthaft für die Schule interessieren, die sollen kommen, und dann schauen wir, wie das geht. Und ob, also der Auswahlprozess, wenn wir einen machen an der Schule, ist viel stärker darauf ausgerichtet, dass die Eltern sich damit auseinandersetzen müssen, wie frei ihr Kind an der Schule agieren kann. Also das ist das total losgelöst ist von den vielleicht Besonderheiten des Kindes. Und wir werden, also das ist ein bisschen so eine Frage wie bei der Kriegsdienstverweigerung sozusagen, was würden Sie im theoretischen Fall machen, wenn es kommen keine 100 Kinder im Rollstuhl, bei uns sind ja insgesamt nur 150 Kinder an der Schule. Und wenn das so wäre, mein Gott, dann müssten wir die Schule für die Rollstuhlfahrer nicht mehr umbauen, denn wir sind in einem Bungalow-Gebäude. Das heißt, das Haupthindernis, was ein rollstuhlfahrendes Kind vielleicht haben könnte, wäre bei uns gar nicht gegeben. Und wenn jetzt 100 blinde Kinder kommen würden, dann würden die den Charakter der Schule bestimmt sehr stark verändern. Aber
das wird man einfach sehen.
Das würde
vielleicht
man
eine sehen. Ganz einfache Frage an euch drei hier. Wer fängt an? Wer möchte anfangen? Das heißt, wie empfindet ihr denn das? Ihr seid ja diejenigen, die in der Schule seid und eben auch mit Kindern, mit anderen Kindern seid, mit Kindern, die Probleme haben. Ihr selber habt auch Probleme. Ich sage immer, kein Mensch ohne Probleme. Wie empfindet ihr denn das miteinander, mit den Kindern und den Erwachsenen, beziehungsweise überhaupt an der Schule? Sind euch solche Begriffe wie Integration und ja, Inklusion überhaupt bekannt? Oder ist es ganz einfach so, dass wenn man was lebt, dass man da gar nicht so richtig weiß, was man lebt?
Also ich finde das nicht, also mir sind die Begriffe bekannt und ich finde Integration auch sehr wichtig.
Das ist vielleicht die beste Antwort.
Keine Ahnung. Also.
Tut sich das irgendwie besonders äußern, Pascal? Integration von Kindern? Dass man hingeht und sagt, hier, der Peter, der hat ein Problem da und da, wir müssen ihn irgendwie integrieren oder wir müssen da irgendwie Rücksicht auf ihn nehmen, oder läuft es einfach so nebenher? Egal, wo das Problem beim Peter bestehen kann.
Das ist relativ schwer, weil halt manchmal bei Kindern muss man halt dann schon gucken, weil die dann halt auf bestimmte Sachen dann halt anders reagieren wie jemand anders. Da haben wir zum Beispiel einen Schüler oder so, aber sonst finde ich das eigentlich ganz einfach. Also das muss man eigentlich nicht so viel darauf achten oder so.
Ich habe darauf geachtet, hier wird noch links dann dem mir einfach nur schweigend genickt und Niklas möchte da noch was einwerfen.
Also ich glaube, das Spannende an der Capriole ist eben, dass bei uns jedes Kind ganz individuell agiert und ganz individuell lebt. Also wir sind eine Schule mit 150 Individuen, die es gewohnt sind, total tolerant mit den individuellen Interessen und Bedürfnissen und Fähigkeiten jedes Einzelnen umzugehen. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht mehr so besonders, wenn dann ein Kind vielleicht auffallendere Besonderheiten hat als andere an einer bestimmten Stelle und ist deswegen auch gar nicht mehr so ein großes Ding. Bei uns kriegt jedes Kind individuelle Unterstützung und manchmal sind die umfangreicher, die Unterstützungsmaßnahmen, und manchmal sind die weniger umfangreich.
Okay. Dann sage ich einfach nur, das war's im Wesentlichen. Gibt es an eurer Schule eigentlich Noten oder sowas?
Jein, also eigentlich so lange wie es geht nicht. Und nur wenn die Schülerinnen und Schüler sich zum Schluss auf Abschlussprüfungen vorbereiten, die wir in Kooperation mit anderen staatlichen Schulen machen dürfen, schönerweise, dann brauchen sie zur Anmeldung für die Prüfung Noten. Und dann müssen wir damit anfangen sozusagen. Die werden dann mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeitet.
Das heißt, da gibt es nicht irgendwie einen Lehrer, der hingeht und sagt, ich gebe dir jetzt hier eine 1 oder eine 5, sondern man diskutiert es auch ein bisschen mit dem Schüler aus, beziehungsweise man erklärt es dem Schüler, warum gebe ich dir jetzt hier nur eine 4, beziehungsweise warum gebe ich dir nur eine 2.
Genau, da wird über eine realistische Einschätzung von dem, was die bisher geschafft haben sozusagen, wird gemeinsam gesprochen und beraten und eben auch geguckt, was ist da real da, damit wir brauchen für die Prüfung eben einigermaßen realistische Noten.
Wie entscheiden überhaupt die Schüler, wo sie stehen? Ich meine, wenn ich jetzt Schüler bin und die ganze Zeit Fußball spiele, was natürlich auch wichtig ist, das ist vorhin schon erklärt, da lernt man viel Soziales. Erstmal, man wird körperlich fit. Mhm. Zweitens, wenn man körperlich fit ist, dann wird das Gehirn besser durchblutet. Das ist ja auch was Positives. Mhm. Man lernt sozial agieren, dass man den anderen nicht immer eins vor Schienbein tritt, sondern eben elegant den Ball wegspielt. Und wenn man das lang genug macht, dann will man vielleicht nicht lesen und schreiben lernen, sondern wird Bundesligaspieler und verdient eine ganze, ganze Menge Geld. Mhm. Und wird ganz, ganz berühmt. Ne? Also das ist vielleicht sogar der richtige Karriereschub. Aber wo lerne ich eben kennen, wo lerne ich mich selber richtig einstufen, dass ich hingehe und sage, vielleicht will ich doch ein bisschen besser lesen lernen, weil ich vielleicht mal Schriftsteller werden will, oder meine Lesefähigkeiten, die sind jetzt, und Schreibfähigkeiten sind jetzt richtig, richtig da. Ich bin sozusagen im Durchschnitt drin, was mir auch okay ist. Wie lernt man sich das selber kennen? Gibt es irgendwelche Plenars, wo die Kinder sagen, du bist gut da drin oder du bist schlecht da drin oder so? Wo die
das, ich glaube, das braucht es auch gar nicht. Die sind ja die ganze Zeit dabei, miteinander zu kommunizieren und sich gegenseitig zu beobachten. Und da wir eine totale Altersmischung haben, wir haben ja keine festen Klassen, können die Kinder auch die ganze Zeit gucken, was können die, die schon ein bisschen älter sind als ich. Und das ist eigentlich, das sind immer die spannendsten Vorbilder eigentlich, die Kinder oder Jugendlichen, die so 1, 2, 3 Jahre älter sind, und dann zu sagen, oh, das, was die machen, das will ich auch können und so weiter. Die sprechen ganz viel miteinander, die unterhalten sich unheimlich viel darüber, die sind sich gegenseitig ganz viel Anregungen und Ideengeber und sich selber die heftigsten Kritiker wahrscheinlich. Also das ist eigentlich immer wieder, wenn wir uns untereinander, wenn wir uns mit den Kindern unterhalten und gucken, wie schätzt du das für dich selber ein, dann ist das oft deutlich, wie reflektiert und kritisch die Schülerinnen und Schüler sich selber ziehen. Da braucht es, glaube ich, fast niemand anders, der sagt, ich schätze dich so und so ein oder du bist so und so in dem Bereich.
Das kann man wohl vielleicht nur selber erleben. Zumindest kann man euch erleben am Tag der offenen Tür, am 29. Ist es nur, wenn Erwachsene, ich nehme an, auch dass die Kinder da sind, dass ihr alle da seid beim Start sozusagen um 14 Uhr?
Wir sind nicht alle da, aber es sind viele Erwachsene und auch viele Kinder da auf jeden Fall. Wir machen natürlich Platz für die Besucherinnen und Besucher, die kommen. Zwischen 14 und 17 Uhr sind wir in der Kapriole.
Und wo ist nochmal die Kapriole?
In der Oberrieder Straße, Nummer 20, im Konrad-Günther-Park in Littenweiler. Wenn man mit der Straßenbahn zum Beispiel fährt, fährt man mit der Linie 1 bis Emil-Götz-Straße.
Und dann habe ich mir noch sagen lassen, dass ihr auch noch einen Informationsabend habt. Das heißt, der 29. ist sozusagen ein Auftakt oder der erste Schritt oder vielleicht auch der nullte Schritt, weil der erste Schritt könnte auch der zweite Schritt. Ist auch egal jetzt.
Ganz es ist ein Schritt auf jeden Fall. Es ist, also wenn Familien da sind, die wirklich mit dem Gedanken spielen, ob Kinder von ihnen an die Kapriole kommen wollen oder möchten, dann macht es Sinn, dann auch am Montagabend, das ist der 31. um 8 Uhr abends in die Kapriole zu kommen. Da ist dann nochmal ein bisschen intensiverer Vortrag und konkretere Informationen darüber, was dann die nächsten Schritte wären, wenn man ein Kind an der Kapriole anmelden möchte.
Und da gibt es noch eine ganz, ganz einfache Möglichkeit. Man googelt es einfach aus, man gibt Kapriole, pur Kapriole ein und dann kriegt man kapriole-freiburg.de raus. Also einfach nur Kapriole eingeben. Man kann das Ganze hier ja ausbaldowern im Internet. Wollt ihr noch was sagen zu einem Abschlussgespräch? Ein Kopfschütteln links hier.
Also mir fällt jetzt nichts mehr ein. So.
Mir fällt aber nur noch eins ein. Ich habe gerade eben gesehen, dass der Pascal wieder nach draußen geeilt ist. Das heißt, der Pascal wird am Abschluss dieser Runde hier wieder das Kommando übernehmen. Und ich stelle mir einfach vor, dass er nochmals was anspielen wird von seinem iPod, glaube ich, nennt sich das Gerät. Nun ja, dann übergebe ich ganz einfach hier an den Pascal und sag mal Tschüss.
Mhm. Tschüss, vielen Dank.
Tschüss. Ja.